So, wir sind heute in der zweiten Runde von unserer Israel-Serie. Auch heute haben wir wieder einen Gast dabei. Anatoli Oschominski ist heute bei uns. Anatoli, bitte, komm hoch.
Guten Morgen, meine Lieben, und ein herzliches Shalom. Warum war das so leise? Kennt ihr das Wort Shalom? Wir müssen ein bisschen Hebräisch lernen mit euch. Ja, kommt nochmal, ein herzliches Shalom.
Shalom.
Jetzt guck mal, in den sichtbaren und unsichtbaren Sphären hört man dieses Wort. Und das ist nicht einfach ein Wort, das ist ein Segen. Entschuldigung, ich habe schon angefangen zu predigen.
Alles gut.
Du wolltest
alles
mich gut. Was fragen.
Ja, alles gut. Ja, ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Anatoli, dass wir dich besser kennenlernen, deine Arbeit und so weiter. Und ich würde gleich mit der ersten Frage starten. Anatoli, dein Name klingt ja nicht wirklich schwäbisch. Er klingt auch nicht deutsch. Ja, vorhin habe ich gesagt, er klingt auch nicht jüdisch.
Doch, dabei. Doch.
Woher kommst du und wie lange bist du schon in Deutschland?
Also, ich bin Jude. Meine Eltern waren Juden, Großeltern auch. Nein, ich beginne jetzt von neuem. Abraham zeugte Isaac. Isaac zeugte Jakob. Jakob wurde zum Vater von 12. Wie viel Zeit haben wir? Also, irgendwie gehöre ich auch in diese Linie. Ich komme nicht aus Israel. Ich bin in der Ukraine aufgewachsen, ein Land, das heute ständig unter einem Bombardement steht. Und in der Hauptstadt Kiew bin ich aufgewachsen und geboren und seit 35 Jahren lebe ich schon mit meiner Familie in Deutschland.
Anatoli, die zweite Frage, die mich bewegt, du bist Jude und es ist ja nicht selbstverständlich, dass du als Jude Jesus kennst, an Jesus glaubst und dass du glaubst, dass er der Messias ist. Woher kommt das?
Bei unserem ersten Gottesdienst habe ich ihm widersprochen. Ich habe gesagt, das ist doch natürlich, dass Juden an Jesus glauben. Die erste Gemeinde war rein jüdische Gemeinde. Die Apostel waren Juden. Das waren nur Juden dort. Also ich stehe in einer guten Linie mit meinem Glauben. Aber du hast vollkommen recht, das ist ja heutzutage nicht modern bei Juden, an Jesus zu glauben. Und ich bin nicht als messianischer Jude geboren. Ich bin in eine liberale jüdische Familie geboren und aufgewachsen. Und erst mit 30 Jahren habe ich angefangen, mit meinen jüdischen Wurzeln auseinanderzusetzen. Und dadurch kam ich auf eine Suche nach Gott, eine Suche nach Spirituellen. Und das hat 3 Jahre lang gedauert. Und nach diesen 3 Jahren hat Gott sich in Jesus mir offenbart. So in Kürze diese Geschichte. Ausführlich habe ich das in einem Buch beschrieben. Aber ich mache jetzt keine große Werbung, weil nur ein einziges Exemplar geblieben ist. Und das kann man noch bestellen, wenn man will.
Wir haben draußen eine Liste, da kann sich jeder eintragen, der es will. Dann organisieren wir es und bringen es dem nächsten Mal mit. Ja? So, Anatoli, du hast so eine komische Kappe auf. Kannst du
wirklich komisch, ja? Möchtest du mal probieren?
Für uns ist sie manchmal ein bisschen komisch. Ja, weil es in Deutschland nicht üblich ist, dass wir diese sehen. In Israel ist es völlig normal. Aber
besonders unter den Christen. Wenn man jemand im Gottesdienst mit so einem Ding steht, dann denkt man entweder ein Moslem oder er spinnt gegen den Paulus in Apostelgeschichte 13. Ja? Was wolltest du mich fragen?
Warum du diese Kappe trägst?
Ah! Weiß jemand, wie diese Kappe heißt? Bei uns Juden? Kippa. Und was bedeutet das? Ah, da braucht man 3 Minuten Aufklärung. Gell?
Also die Hammer.
Ich trage diese Kopfbedeckung aus 2 Gründen. Zum einen, das ist meine jüdische Identität. Ich bin als Jude geboren und ich werde als Jude sterben. Zum anderen aber hat es für mich eine geistliche Bedeutung. In der Bibel gibt es einen großartigen Fest, das Gott seinem Volk gegeben hat, und das heißt Yom Kippur auf Hebräisch. Weiß jemand, was das bedeutet? Einen großen Versöhnungstag. Und in den Levitikus 16. Kapitel, Hausaufgabe, 16. Kapitel vom, ich weiß, Christen lesen sehr ungern Levitikus. Ich habe noch keinen von meinen christlichen Freunden, der sein Morgenandacht über Levitikus macht. Aber trotzdem, in Levitikus 16 steht geschrieben, dass der hohe Priester, als der Tempel in Jerusalem noch stand, ging einmal im Jahr ins Allerheiligste und da sprengte er das Blut von den geopferten Tieren auf der Deckel von Bundeslade. Dieser Deckel heißt in euren Bibel Gnadenthron oder Sühnedecke, danke. Ja, und auf Hebräisch steht im Originaltext das Wort Kaporet. Hören Sie etwas? Kippa, Kaporet, das sind die gleichen Töne. Ja? Und die Idee ist folgendes. Diese Deckung von Sünden, welche Rolle spielt das jetzt in meinem Leben? Als einen verrückten Juden, der Jesus nachfolgt. Ich trage diese Kopfbedeckung nicht immer. Also wenn ich schlafe oder wenn ich mich dusche, trage ich das nicht. Ich trage das bei den folgenden Anlässen, wenn ich das Wort Gottes weitergebe oder wenn ich bete. Warum? Bei diesen beiden Handlungen sind für mich Folgendes wichtig. Ich als Anatoli Uschomirski nicht der größte Autorität. Es gibt jemanden, der über meinen Kopf steht, der meine Sünde mit seinem Blut Kaporet bedeckt hat. Und das ist mein Herr. Jesus Christus. Das wäre die Erklärung für die Kopfbedeckung.
Vielen Dank. Das hat uns jetzt Aufschluss erreicht. Jetzt habe ich noch eine weitere Frage. Du hast gerade gesagt, als verrückter Jude, der Jesus nachfolgt.
Genau.
Das hast du selber gesagt. Meine Frage ist, als messianischer Jude in Deutschland, ja, was hast du für Herausforderungen in der deutschen Gesellschaft, aber dann ja auch in der jüdischen Gemeinde?
Also man muss zugeben, die messianische Bewegung in Deutschland ist sehr jung. Wir sind erst 35 Jahre alt. Wir haben unsere Jugendkrankheiten und Gott sei Dank keine Altersbeschwerden. In unserer gesellschaftlichen oder geistlichen Position stehen wir zwischen Juden und Christen. Juden sagen, kommt zu uns und vergisst euren Jesus. Christen sagen, kommt zu uns und vergisst eure Jüdischkeit. Alles, was ihr zum Judentum habt. Und wir wollen beides haben. Wir wollen an Jesus glauben, aber wir wollen unsere jüdische Identität bewahren. Und manche sehen natürlich diese Position negativ. Zwischen zwei Stühlen zu sitzen ist natürlich unbequem, einerseits. Andererseits, und das ist ja meine Vision, ich sehe messianische Juden als eine Schnittstelle. Als eine Schnittstelle für beide, für Juden und für Christen. Juden können in unserer Mitte ihren Messias finden, Jesus. Und Christen können sich auf ihre jüdische Wurzel ihres christlichen Glaubens besinnen. Also ich finde, die messianischen Juden ist dieses Missing Link, dieses fehlende Glied in der ganzen Bau.
Absolut, absolut, vielen Dank. Und nun die letzte Frage, die ich vorbereitet habe. Du arbeitest beim EDI, Evangeliumsdienst für Israel. Kannst du uns kurz erklären, was der EDI ist und macht und was deine Aufgabe ist?
Evangeliumsdienst für Israel. Sagt euch etwas den Begriff? Nee. Ein kleines Werk hier im Schwäbischen, der schon seit mehr als 50 Jahren für das Volk, Staat und Land Israel einsetzt. Unsere erste Priorität ist das Evangelium für das Volk Israel. Wir unterstützen messianische Gemeinden, verschiedene Projekte in Israel. Und meine persönliche Aufgabe ist die Koordination von den verschiedenen messianischen Projekten in Deutschland. messianische Konferenzen, Jugendfreizeiten, Gemeindeentwicklungen und so weiter. Ich habe für euch einige Tische im Foyer aufgebaut. Jetzt darf ich die Werbung Nummer 1 einschalten. Ja, Werbeblock Nummer 1. Ja. Aber ich werde nichts viel. Ja, ich schreibe unter anderem die Bücher. Und der Tisch, der hier gerade steht beim Ausgang, da liegen meine Bücher. Hilfe Jesus, ich bin Jude. Dann gibt es 2 Bücher, aber wirklich 2. Die Bergpredigt aus jüdischer Sicht und Matthäus Evangelium das aus jüdischer Sicht. Warum schreibe ich die Bibel, übrigens die Bücher aus jüdischer Sicht? Es ist offensichtlich, dass Jesus Jude war und die Apostel und die Schreiber des Evangeliums waren Juden. Und sie haben nicht Deutsch oder Griechisch gedacht, als sie die Bibel geschrieben haben, sowohl das Alte als auch das Neue Testament. Und deswegen, meiner Meinung nach, es ist unabdingbar für jeden Christen, diesen Blick mindestens kennenzulernen. Ich sage jetzt nicht übernehmen, aber kennenzulernen lohnt es sich. Und der zweite Tisch, der dort bei der Garderobe steht, ist meine eigene Bibliothek. Videothek, Audiothek. Ich gebe es gerne gegen eine kleine Spende weiter. Oder wenn Sie kein Geld haben, können Sie gerne mitnehmen, was euch anlächelt, kostenlos. Und ich empfehle euch dieses Buch, was ich mit meiner Tochter geschrieben habe, Unsere Sehnsucht nach Frieden. Es geht um den Krieg in der Ukraine und darum, wie wir als messianische Juden in Deutschland diesen Krieg verstehen und sehen. Ich habe dazu die biblischen Inhalte geschrieben und meine Tochter hat die lebendige Geschichte gemalt, wie wir mit unseren Verwandten das erlebt haben. Werbung Schluss.
Anatoli, vielen Dank, dass wir dich jetzt gut kennenlernen durften durch das Interview und jetzt starten wir rein in den Gottesdienst.
Vielen Dank für die Fragen. Dankeschön. Die erste Folie, bitte. Keine Folie? Okay. Das ist mein Thema heute, warum Israel für dich wichtig ist. Aber bevor ich weitermache, schalte ich die Werbeblock Nummer 2. Seit dem Beginn des letzten Krieges in Israel, am 7. Oktober 2023, mache ich ein folgendes Dienst. Und das sind die sogenannten Shiurim mit Anatoli. Bibelstunden, die ich anbiete, einmal im Monat, kostenlos, über Zoom. Richtig, abfotografieren, das muss sein. Genau, QR-Code. Ich lade euch ganz herzlich ein zu diesen Bibelstunden, wo wir einmal im Monat die Bibel durch die jüdische Brille anschauen. Das Thema für dieses Jahr sind die Gleichnisse Jesu. Die Gleichnisse Jesu, die wir durch die jüdische Brille anschauen. Was muss man tun, um dabei zu sein? Mir eine informelle, kurze E-Mail zu schicken. Wer kein QR-Code jetzt abfotografieren kann, kann gerne nach dem Gottesdienst auf mich zukommen, bekommt von mir meine E-Mail-Adresse. Werbung, Schluss. Wir bleiben bei dem Thema und ich möchte euch gerne kurz erklären, warum das Thema für mich als einen Jesusgläubigen Juden in Deutschland wichtig ist. Eine wahre Begebenheit. Ein berühmter neutestamentlicher Professor, Theologieprofessor, begann seine Vorlesung für die Theologiestudenten so: Wenn Sie ein guter Christ sein wollen, müssen Sie den Juden in sich töten. Eine Studentin, die Mut hatte, sie fragte zurück: Herr Professor, meinen Sie Jesus? Das ist die wahre Begebenheit. Und ich muss euch sagen, es ist kein Geheimnis, dass die sogenannte Ersatztheologie oder einen verborgenen christlichen Antisemitismus in den Gemeinden immer noch eine große Rolle spielt. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Wer von euch war in Straßburg? Das ist das Südportal von dem Dom in Straßburg. Und da stehen die zwei Figuren, die hervorgehobene Kirche und gedemütigte Synagoge. Diese Bilder stammen aus dem Mittelalter und solche Art von Bilder gibt es ungefähr um die 600 allein in Deutschland. Und sie sprechen ihre Sprache. Und in ihrer Sprache heißt das, Israel ist verworfen. Israel hat keinen Platz mehr im Gottes Heilsplan. Und viele Menschen schauen das an und glauben daran. Ich weiß nicht, ob es euch bekannt ist, im ersten Gottesdienst saß eine Frau, die nicht weit von Wartburg gelebt hat und sie wusste die Geschichte. Ich weiß nicht, ob jemand von euch diese Geschichte weiß. Hat jemand von etwas von dem Entjudungsinstitut gehört? Keine Hand, ja? Entjudungsinstitut. Wie gefällt euch dieser Name? Das muss man auf die Zunge zergehen lassen, ja? In Eisenach 1938 gegründet, ein Institut mit 138 vollzeitigen Mitarbeitern, bezahlt nicht vom Nazistaat, sondern von den 12 Landeskirchen, die dieses Institut gegründet haben. Ich erzähle euch eure Geschichte, das ist nicht meine Geschichte. In eurem Land ist das passiert. In 7 Jahren haben diese Menschen geschafft, viele, viele Bücher rauszubringen, eine Irrlehre auszubreiten, dass Jesus ein Arier war. Und diese Idee wurde weitergegeben. Und heute im Amt, viele Bischöfe, Pastoren, Pfarrer, die von dieser Seuche geprägt sind, sie glauben daran und sie bringen das weiter in ihre Gemeinden. Und das ist ja nicht weg. Deswegen, meine Lieben, reden wir über Israel. Weil die Geschichte Gottes mit der Menschheit nicht von Israel getrennt werden kann. Weil Christen ohne Israel wie ein Baum ohne Wurzel sind. Weil Gott, wenn er etwas an und mit Israel macht, er meint alle. Alle Menschen hat er im Blick. Ich möchte euch ein Bild zeigen, das ich mit der KI-Hilfe konstruiert habe. Das sind die zwei Bäume. Ein Weihnachtsbaum und Ölbaum. Das sind die zwei Arten vom Christentum. Der Weihnachtsbaum steht gemütlich und sieht gemütlich aus und festlich dekoriert. Er steht prächtig und duftend in unseren Wohnzimmern. Doch ohne eigene Wurzel ist sein Schicksal besiegelt. Er ist ein Symbol der Vergänglichkeit. Er endet als Schmuck ohne Lebenskraft. Das ist ein Bild für ein Christentum, das zwar stabil erscheint, aber letztlich oberflächlich und vergänglich ist. Im Gegensatz dazu steht der Ölbaum. Er ist robust und tief verwurzelt, der selbst in rauen Bedingungen gedeiht und über die Jahrtausende hinweg Früchte trägt. Dieser Baum ist ein Bild für Beständigkeit. Er wächst organisch. Das sind Christen, die fest in ihrem Glauben verankert sind und unaufhörlich Frucht bringen. Bei Ölbaum-Christen geht es nicht um die Dekoration, sondern um Leben. Sie führen ein Leben, das über bloße Äußerlichkeiten hinausgeht und tiefe, echte, lebensspendende Tiefe besitzt. Und die Bibel sagt uns ganz eindeutig, der Ölbaum ist ein Bild für, helfen Sie mir? Sind Sie nicht gewohnt zu kommunizieren? Wegen des Gottesdienstes? Nein? Oder wissen Sie das nicht? Sie lesen in eurer Bibel, oder? Das ist ja so klar. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Ölbaum ist Israel. Ist nichts anderes. Ja. Und ich möchte dir jetzt in den nächsten 20 Minuten 5 Gründe geben. 5 Gründe, warum Israel für dich wichtig ist. Ich würde sagen, lebensnotwendig ist. Ich habe für jeden Grund eine Bibelstelle. Und der erste Grund heißt Respekt und Dankbarkeit. Ich habe dafür Epheser 2, Vers 11. Paulus schreibt: Darum denkt daran, dass ihr, die ihr einst nach dem Fleisch Heiden wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von denen, die genannt sind, Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und den Bundesschlüssen der Verheißung fremd. Daher hattet ihr keine Hoffnung in der Welt und wart ohne Gott in der Welt. Wer von euch hat diese Stelle mindestens einmal schon gelesen? Welches Gefühl bekommt ihr, wenn ihr sowas liest? Geht es euch gut? Also wenn ich sowas über mich in der Bibel gelesen hätte, würde ich in, weiß ich nicht, auf den Boden gehen. Ich würde weinen vor Gott über diese Diagnose. Das ist eine schlechte geistliche Diagnose. Stimmt's oder nicht? Eine sehr schlechte geistliche Diagnose. Als Heiden habt ihr im geistlichen Sinne gar nicht gehabt. Und durch Jesus. Und das ist ja so schön, dass wir wirklich Jesus in diesem Lichte sehen können. Durch Jesus, seinen hebräischen, kennt ihr den hebräischen Namen von Jesus? Nicht? Also seine Mama hat ihn nicht Jesus geheißen. Sie konnte nicht Griechisch und sie konnte nicht Deutsch. Jeshua, lass uns kurz sprechen. Jeshua, das ist ein Name, der heißt Gott rettet. Das ist die Bedeutung seines Namens. Es gibt eine ganz tiefe Bedeutung von dem hebräischen Namen Jesu. Ja? Und durch Jesus, durch Jeshua hat Gott euch in den Bund aufgenommen. Jetzt mache ich einen zweiten Versuch, mit euch zu kommunizieren. Was meinen Sie, in welchen Bund? Sehr gut. Und wo können wir die Bedingungen über Neues Bund lesen? Klar in der Bibel, aber ich bitte ein bisschen konkret. Ja? Also meine Empfehlung, wenn Sie etwas wissen möchten über Neuen Bund, lesen Sie nicht den Neuen Testament. Es gibt im Neuen Testament weniger über Neuen Bund. Die Bedingungen, die Rahmen des Neuen Bundes stehen im Alten Testament. Kennt jemand die Bibelstelle? Ah, da ist das eine Offenbarung heute Morgen. Prophet Jeremia, Kapitel 31, bitte zu Hause studieren, auswendig lernen. Ja, Kapitel 31 von Jeremia und ich lese euch den wichtigsten Vers. Siehe, es kommt die Zeit, sagt Prophet, so spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Leute, suchen Sie im Neuen Testament keinen anderen neuen Bund als dieser. Ich gebe euch zwei Beobachtungen. Es gibt keinen anderen neuen Bund in der Bibel. Das ist der neue Bund, der Jesus am Kreuz legitimiert hat. Das ist die erste Beobachtung. Zweite Beobachtung. Mit wem? Wer ist der erste Empfänger von diesem Bund? Was steht hier? Da steht ganz klar, nicht Amerika, nicht Deutschland, nicht Christen, sondern ich schließe meinen Bund mit dem Volk Israel und mit dem Hause Juda. Und jetzt frage ich eine sehr, sehr wichtige existenzielle Frage für euch. Was bedeutet das für euch? Und das sagt Paulus. Das sagt Paulus in dem Vers 13 von diesem Abschnitt aus Epheserbrief. Er schreibt jetzt, wisst ihr, was mir nicht gefällt? Wir lesen das Neue Testament wie eine theologische Abhandlung. Paulus war durch und durch Jude. Und wie jeder Jude war Paulus durchweg emotional. Als er das geschrieben hat, hat er innerlich geschrien, jetzt aber, das ist ein Triumph, meine Lieben, so muss man die Bibel lesen, emotional. Ja? Jetzt aber in Jesus Christus, in Messias Jeshua, er sagt etwas sehr, sehr Wichtiges, ja? Seid ihr, und jetzt betrifft das euch unmittelbar, die ihr einst fern wart, darüber haben wir gelesen, diese schlechte Diagnose, ja, nahe geworden sind durch das Blut des Messias. Das ist das wahrscheinlich das Wichtigste, was ich heute sagen kann. Ihr habt das Geschenk bekommen. Welches Geschenk? Das Geschenk der Barmherzigkeit. Durch dieses Geschenk wurden alle Nationen in diesen Bund Gottes hineingenommen. Selbstverständlich liebt Gott alle Menschen. Und aus dieser Liebe heraus erlaubt er den Völkern, ein Teil dieses Bundes zu werden. Was war das der erste Grund? Respekt und Dankbarkeit. Der zweite Grund heißt, wegen Barmherzigkeit Gottes. Römer 11, Vers 30. Früher habt ihr Gott nicht gehorcht. Doch wegen des Ungehorsams der Juden war Gott stattdessen euch jetzt gnädig. Das heißt, durch den Ungehorsam der Juden fließt die Barmherzigkeit Gottes zu den Nationen. So sind auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie, die Juden, jetzt Barmherzigkeit erlangen. Wisst ihr, was mit Barmherzigkeit Gottes gemeint ist? Das ist ein geniales Begriff im Hebräischen. Das sollen wir zusammen lernen. Das heißt auf Hebräisch Rachamim. Könnt ihr kurz nachsprechen mit mir zusammen? Rachamim. Also ich habe schon gesagt, diese Ch gelingt euch sehr gut als Schwabe. In Hamburg können die Leute das gar nicht aussprechen. Ja? Ch, Rachamim, das kommt aus der Kehle. Ja? Und was ist das Geheimnis? Es gibt einen Wortwurzel. Wir machen jetzt eine Wurzelbehandlung. Es gibt eine Wortwurzel und das heißt Rachem. Und Rachem bedeutet, haltet euch fest, Gebärmutter. Was brauchen wir jetzt? Wir brauchen jetzt eine jüdische Logik, um die Verbindung zwischen diesen beiden Begriffen herzustellen. Also, Barmherzigkeit Gottes und Gebärmutter. Kennen Sie den Ausdruck Bauchgefühl? Überträgt das bitte auf eine schwangere Frau. Sie spürt das werdende Leben. Sie will dieses Leben schützen. Das ist Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist ein sehr mütterliches Gefühl, etwas sehr, sehr Intaktes. Es gibt kaum einen Begriff, der so traumhaft und wunderschön zum Ausdruck bringen kann, wie das himmlische Rachamim, Barmherzigkeit, mit dem irdischen, dem innersten Organ der Frau verbunden ist. Welches ein eindrückliches Bild. Die Barmherzigkeit Gottes gleicht einem Gefäß der Neugeburt, der Wiedergeburt. Ihr habt die Barmherzigkeit Gottes als Geschenk bekommen mit einem konkreten Absicht, mit einer Aufgabe, Gott will, dass seine Barmherzigkeit durch euch zu seinem Volk Israel fließt. Man kann nicht geben, was man nicht besitzt. Aber da ihr diese Barmherzigkeit empfangen habt, könnt ihr sie weitergeben. Und Gott wünscht sich, dass die Juden seine Barmherzigkeit in euch sehen. Wer von euch hat die deutsche Staatsbürgerschaft? Macht ein Zeichen kurz. Ja? So wenige? Ah, manche schon. Okay. Überlegt euch bitte, wie viel Barmherzigkeit habt ihr als deutsche Nation in den letzten 80 Jahren von Gott empfangen? Was würde passieren, wenn Gott euch nicht nach seiner Barmherzigkeit, sondern nach seiner Gerechtigkeit richtet? Er hätte die deutsche Nation auslöschen können. Aber seine Barmherzigkeit ist größer. Das war der zweite Punkt. Der dritte Punkt heißt geistliches Wachstum. Warum Israel für dich wichtig ist. Römer 11, 17. Paulus schreibt, doch einige dieser Zweige, und damit sind die Juden gemeint, wurden herausgebrochen. Und du, der Zweig eines wilden Ölbaums, wurdest eingepfropft. Nun erhältst du ebenfalls Kraft aus der Wurzel des Ölbaums und nährst dich von seinem Saft. Was macht Paulus? Er vergleicht die Nationen mit wilden Zweigen. Die Juden sind die natürlichen Zweige. Und jetzt beschreibt Paulus etwas Unerhörtes. Er sagt, dieses Bild des Ölbaums, das sind die Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden, wie das richtig funktionieren soll. Ja? Und er sagt, dass die Nichtjuden durch den Messias, durch Christus, wie Zweige in die Verheißungsbaum Israels eingepfropft worden sind. Gibt es Gärtner unter uns? Mindestens einen? Ja, danke schön. Noch ein paar? Nein? Okay, gut. Sei bitte so lieb. Ich spreche jetzt eine These oder ein Konzept. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Okay? Keine Angst. Ich mag korrigiert zu werden. Also, das, was Paulus hier beschreibt, nenne ich kontraproduktiv. Ich erkläre das, ja. Niemand propft einen unedlen Zweig in einen edlen Baum. Stimmt's? Sondern wir tun das Umgekehrtes. Ja? Warum soll das unedlen Zweig, der Saft, der gute Saft des Baumes verbrauchen und dabei noch unedle Früchte bringen? Warum betone ich das? Hier kommt eine Dimension zum Ausdruck, die nicht menschlich ist. So muss es ein Gedanke des ewigen Gottes sein. Und was meinen wir? Welche Eigenschaften besitzen die Wurzel von diesem Ölbaum? Sie sind jüdisch. Sie sind durchweg jüdisch. Das sind die Verheißungen an Abraham, Isaak und Jakob. Ausgehend von dieser göttlichen Zusage bekommt ihr Kraft und Saft, sprich geistliche Nahrung, von den jüdischen Wurzeln. Das war der dritte Grund. Jetzt kommen wir zum vierten. Ich mag dieses Bild. Und dazu ist ein Vers aus Johannes Kapitel 10. Vers 16, Jesus sagt, ich habe die anderen Schafe. Die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen. Lass uns jetzt eine kleine Auslegung machen zu diesem Vers. Wer sind die anderen Schafe? Ja, höre ich schlecht. Wir, ja, ihr. Alles klar. Was, jetzt wird ein bisschen komplizierter, ja? Andere Schafe sind die Nationen. Okay, Was ist dieser Stahl? Bitte? Sehr gut, sehr gut. Du hast es nicht gesagt, weil du das denkst, sondern weil Gott dir das offenbart hat. Sehr gut. Okay, dieser Stahl steht für Israel. Ob wir wollen oder nicht, das ist ein jüdischer Stahl. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Verb. Und das heißt herführen. Was könnte das bedeuten? Wohin? Ha, sehr gut. Heute Morgen gibt es nur die Offenbarungen unter uns. Ja? Wunderbar, ja. Herführen, das heißt, die beiden Gruppen, Juden und Nichtjuden, treffen sich auf eine Augenhöhe in Jesus, in Christus. Aber sie treffen sich nicht auf einem neutralen Territorium. Herführen, das heißt, ihr werdet alle Verheißungen Gottes genießen. Halleluja. Aber nicht ohne und nicht außerhalb Israels. Herzlich willkommen in einen jüdischen Stahl. Jüdischer Stahl, jeder Stahl hat seinen Stahlgeruch. Ich komme zum fünften Punkt. Und ich komme zum Schluss. Ich habe normalerweise diese Predigt aus vier Punkten gemacht. Und dieser fünfte Punkt habe ich am 17. Dezember 2023 eingeführt. Uriah Bayer war kein israelischer Staatsbürger. Er war nicht verpflichtet zum Wehrdienst, aber aus Liebe zu Israel wurde er Soldat. Wie weit geht deine Liebe zu Israel? Diese Frage stellten die Eltern von Uriah ihren Freunden in Deutschland. Auf einem Empfang des Pressebüros des Premierministers hat der Deutsche Gideon Bayer, das ist der Vater von Uriah, über den Tod seines Sohnes gesprochen. Am 14. Dezember wurde Uriah im Gazastreifen schwer verletzt. 3 Tage später erlag er seinen Wunden. Der Vater hat erzählt, als im zweiten Libanonkrieg, das war 2006, die Raketen von Hisbollah flogen, seien die Kinder oft in den Schutzbunker gesessen. Und dort hätten sie gehört, dass die israelischen Soldaten sie beschützten. Als unsere älteste Tochter volljährig wurde, erzählte Gideon Bayer, sagte sie uns, damals beschützten die israelischen Soldaten uns. Und jetzt, heute möchte ich diesen Dienst tun. Sie absolvierte Grundwehrdienst und auch ihre Geschwister ließen sich einziehen, obwohl sie dazu nicht verpflichtet waren. Und weiter berichtet der Vater, der Gideon Bayer, den Journalisten auf Fragen ausländischen Christen, antwortete ich stets, bis wohin reicht eure Liebe für das Volk Israel? Uriah hat diesen Preis bezahlt. Ich hoffe und ich bete, dass keiner von uns derartige Brutalität ins Auge schauen muss. Das ist für viele Israelis ein starker, positives Zeugnis. Der christliche Glauben der Familie, die seit 3 Generationen in Israel selbstlosen Dienst für Israelis tut. Aber ich denke, dass auch wir als Nachfolger Jesu, als Christen aufgerufen sind, unseren Glauben überzeugend in die Tat umzusetzen. Ich lade das Lobpreisteam hier nach oben und ich möchte euch ganz kurz einen Gedanken geben, das Gott mir heute Morgen bei der Vorbereitung dieser Predigt geschenkt hat. Stellen Sie sich mal vor, über 17 Jahrhunderte lang, sagen wir so 1700 Jahren, gab es in der christlichen Welt kein Schimmer Hoffnung, dass Juden und Nichtjuden in einem gemeinsamen Gottesdienst kommen. Nein, man hat Juden vertreibt, verjagt. Sie brauchen Jesus nicht, hat man ihnen gesagt. Und heute können wir das hautnah erleben. Ich habe mich gefragt, ist das nicht historisch, was wir heute hier erleben? Juden und Nichtjuden zusammen in einer Anbetung. Zwar ein bisschen unproportionell, stimmt? Aber ich bin überzeugt, wir sind sowieso eine Minderheit, die jüdischen Menschen. Und es gibt mindestens zwei in diesem Raum. Der erste ist mein Herr Jesus. Der zweite bin ich. Vielleicht gibt es noch ein paar heimliche. Ja? Und unser Zusammentun ist mehr als natürlich, Leute. Das ist ja nicht normal. Und das ist ein Zeichen von oben, dass in unserer Generation, 80 Jahre nach dem Holocaust, stehen wir gemeinsam. Ich denke, das wird ein großartiges, positives Zeugnis für diese Welt, wenn wir uns mehr kennenlernen, wenn wir mehr zusammentun. Und ich möchte gerne das ausrufen über diese Gemeinde, dass Gott euch ganz, ganz tief segnet und euch diese Offenbarung schenkt. Ich sage es immer wieder, ihr könnt mich gerne für einen Ketzer halten. Ich sage, jeder Christ muss zweimal sich bekehren. Einmal zu Jesus, zweites Mal zu Israel. Ich möchte beten mit euch. Wir nur mal kennen, unser Vater, unser König. Wir erheben deinen Namen, deinen großartigen Namen, Adonai Elohim. Und wir danken dir dafür, dass du uns deinen Sohn Yeshua gegeben hast, der für unsere Sünden gestorben ist, der lebt, der auferstanden ist. Halleluja, Herr. Danke, dass du das größte Wunder vollbracht hast und dass wir keine Mauer zwischen uns haben, Juden und Nichtjuden. Diese Mauer hast du, Jesus, hineingerissen. Danke dir für deine großartige Liebe, die du uns schenkst. Und ich bitte dich, dass du meine Geschwister hier in dieser Gemeinde segnest mit Vollmacht, mit Freude und mit dem Glauben an dich. Amen.